Deutschlandfunk, kontrovers.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen und willkommen zu Kontrovers. In der Nacht zum Dienstag der vergangenen Woche ist der Kachowka-Staudamm am Dnipro durch eine Explosion teilweise zerstört worden. Der Staudamm befindet sich im russisch besetzten ukrainischen Staatsgebiet der Region Cherson. Große Mengen Wasser traten aus und überfluteten weite Gebiete der Südukraine. Das Gebiet ist mit Minen verseucht. Es gibt Berichte darüber, dass Helferinnen und Helfer beschossen werden. Die Ukraine und Russland machen sich gegenseitig für die Explosion verantwortlich. Fachleute weisen darauf hin, dass die Überflutung des Gebiets militärisch vor allem Russland nutzt, denn die Verbreiterung des Dnipro behindert die ukrainische Offensive zur Befreiung des Landes erheblich. Westliche Politikerinnen und Politiker ordnen die Zerstörung des Kachowka-Staudamms als Kriegsverbrechen ein, eines von vielen in Putins völkerrechtswidrigem Angriffskrieg. Auch mit dieser Entwicklung werden sich Ermittler beschäftigen und auch Historikerinnen und Historiker, denn die Berichte über die Überflutung oder über den Terror russischer Truppen etwa im vergangenen Jahr in Butscha werden Eingang in europäische Geschichtsbücher finden. Als Bebilderung von Putins Herrschaft und als Zeugnis der Verrohung Russlands. Unterdessen berichtet die Ukraine von schweren Kämpfen und ersten kleineren Erfolgen im Zuge ihrer Gegenoffensive. Russische Truppen haben nach Angaben des Regimes in Moskau mindestens 7 deutsche Leopardpanzer und 5 Bradley-Schützenpanzer aus US-Produktion zerstört. Bis 11.30 Uhr fragen wir im Deutschlandfunk: Angriffskrieg gegen die Ukraine, wie ist Putin zu stoppen? Und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00 800 44 64 44 64. Sie können uns auch per WhatsApp erreichen, uns eine Sprach- oder eine Textnachricht schicken. Die Nummer 01 73 56 90 322. Und unsere Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Und Hörerinnen und Hörer haben sich zu Wort gemeldet.
Mein Name ist Christina Adler. Ich wohne in Lottengrün. Wie ist Putin zu stoppen? Ich höre immer nur mit Waffen, mit Waffen, mit Waffen. Die Altvorderen, die hätten gesagt, wir müssten uns überlegen, wie kluge Verhandlungspositionen einzunehmen sind. Und das höre ich von unseren Politikern eigentlich nie. Und ich würde mir wünschen, dass es kluge Leute gibt, die sagen, wir müssen zwischen der Ukraine und zwischen Putin vermitteln.
Schönen guten Tag, mein Name ist Andreas Jung. Ich wohne in einem kleinen Dorf bei Gera im Osten Thüringens. Putin ist nicht zu stoppen, weil Putin nicht mehr rational oder wahrscheinlich von Anfang an nicht rational gearbeitet hat. Das war vielleicht vor 20 Jahren oder über 20 Jahren mal so, als er seine Angriffspläne zur Erweiterung seines russischen Imperiums der Weltöffentlichkeit dargetan hat. Keiner hat ihn damals ernst genommen.
Es ist sehr traurig, was sich abspielt. Ich bin enttäuscht von dieser Regierung, die Diplomaten über Diplomaten hat und keiner kann etwas gegen den Krieg tun. Hase Berlin.
Jessen aus Hamburg. Putin kann sich wahrscheinlich nur selber stoppen, beziehungsweise der kann gestoppt werden in Russland durch Konkurrenz. Das heißt, es gibt dann Kräfte, die ihn beseitigen oder die sich selbst an die Macht bringen. Aber ob die besser sind als Putin, das wissen wir nicht.
Ja, guten Morgen, mein Name ist Michael Ertel aus Berlin. Zunächst dadurch, dass der Beschluss des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, der gegen Putin einen Haftbefehl ausstellt, umgesetzt wird und dass alle Staaten, alle demokratischen Staaten, die sich diesem Beschluss verpflichtet fühlen, entsprechend handeln.
Alexander Schwarz, Berlin. Putin ist meines Erachtens nach nur durch maximalen Druck zu stoppen.
Und ergänzen möchte ich das durch Mails. Renate Fiedler hat uns geschrieben: Wir können nur geeint der Ukraine mit Waffenlieferungen, Infrastruktur und Logistik helfen um weiter zu kämpfen. Angela Graf schreibt uns, es ist wichtig, die Ukraine so weit zu unterstützen, dass sie keinen Diktatfrieden akzeptieren muss. H. Marquardt schreibt, ich glaube, derzeit sind nur die Amerikaner nüchtern genug, um eine Friedenslösung zu erbringen. Alle anderen Staaten haben durch ihre Verwicklung mit autoritär-autokratischen Tendenzen ihre diplomatische Kompetenz verloren. Rüdiger Weiß hat uns geschrieben, ohne die Mithilfe von China wird es keine Lösung geben. Fazit, wir können uns keinen Konflikt zwischen den Supermächten USA und China leisten, denn dieser verhindert eine Lösung vieler bestehender Konflikte. Ludger Borjat, die Ukraine und der Westen müssen endlich die Friedensinitiativen des Papstes von Lula, Erdogan, López Obrador etc. ernst nehmen. Der Frieden ist keine Frage militärischer Vorteile, sondern des politischen Willens. Und schließlich Matthias Holzwart, in diesem Krieg gibt es für uns nur eines zu tun. Es gilt, den Sanktionsdruck weiter hochzufahren. Ich begrüße unsere Gäste. Jürgen Hart, CDU-außenpolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, Diplom-Volkswirt, ehemaliger Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit, ehemaliger Offizier der Bundeswehr, genau gesagt der deutschen Marine, Wahlkreis Solingen-Remscheid-Wuppertal in Nordrhein-Westfalen, zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Guten Morgen.
Guten Morgen, Heinrich.
Und ebenfalls zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio Norbert Kleinwächter, stellvertretender Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion, Mitglied des Europaausschusses des Deutschen Bundestages, Lehrer für die Fächer Englisch, Französisch und darstellendes Spiel und gewählt über die Landesliste in Brandenburg. Guten Morgen, Herr Kleinwächter.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Und per Internetleitung zugeschaltet ist Robin Wagner, Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied des Auswärtigen und des Europaausschusses des Deutschen Bundestages und Koordinator der Bundesregierung für zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit dem südlichen Kaukasus, der Republik Moldau sowie Zentralasien. Und er ist außerdem Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestages. Robin Wagner ist Richter von Beruf, Wahlkreis Lippe in Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen, Herr Wagner.
Guten Morgen, Herr Heinemann.
Herr Hart, wie bewerten Sie, beginnen wir damit, die gegenwärtige militärische Lage?
Ich glaube, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, aus der Ferne und aufgrund von Presseberichten Einschätzungen abzugeben. Das gehört immer im Krieg dazu, dass derjenige, der Aktionen macht, auch nicht offen darüber spricht und vielleicht auch falsche Fährten legt. Ich habe den Eindruck, dass die Ukraine entgegen meiner Befürchtung über den Winter es doch geschafft hat, letztlich die Oberhand zu erringen und dass es jetzt doch eine Frage der Zeit ist, bis die Ukraine auch konkrete, sichtbare militärische Erfolge erzielt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ukraine anstrebt, einen Keil zwischen die russischen Truppen zu treiben Richtung Asowsches Meer und dass sie dann möglicherweise entweder Richtung besetzte Gebiete Ostukraine oder Richtung Krim weiter vorzugehen, um allen in der Welt, aber auch in Moskau vor Augen zu führen, dass dieser Krieg für Putin kein Gewinn ist, sondern dass er ein enormes Risiko geht und in der Hoffnung, dass dann vielleicht auch eine Situation eintritt, in der die Dinge auch in Moskau anders bewertet werden, als das heute noch der Fall ist. Denn das ist die einzige Chance zum Frieden, dass Putin diesen Kampf aufgibt. Mhm.
Herr Kleinwächter, wie bewerten Sie die Erfolgsaussichten der ukrainischen Offensive als Grundlage für Verhandlungen dann irgendwann mal Richtung Frieden?
Einen wirklichen Erfolg wird es in diesem Krieg nicht geben. Dieser Krieg kann nicht gewonnen werden, weder von der ukrainischen noch von der russischen Seite. Und deswegen setzen wir uns als AfD ja auch für das ein, was viele der Hörer, die vorhin angerufen hatten, auch erwähnt haben. Wir brauchen dringend Friedensinitiativen. Zwar werden die entsprechenden militärischen Aktionen von der einen oder anderen Seite immer wieder diesen Frontverlauf verschieben. Und potenziell kann es auch einen Durchbruch geben. Wie nachhaltig dieser allerdings ist und ob dieser ein endgültiges Verhandlungsergebnis denn maßgeblich beeinflussen würde, das ist wirklich fraglich.
Tenor der Hörerstimmen, das möchte ich nochmal gerade rücken, war ja eher, wir müssen verhindern, dass es zu einem Diktatfrieden kommt. Herr Wagner, in dem Zusammenhang, welche Risiken wären mit deutlichen militärischen Erfolgen der Ukraine verbunden? Oder anders gefragt, wie weit stehen die Russen mit dem Rücken an der Wand?
Ich finde, wir haben da immer zu sehr den Blick darauf, wann Putin traurig ist oder wann er mit dem Rücken zur Wand steht. Man muss sehen, das russische Regime hat diesen Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen und Ein Hörer sagte, Putin handelt vollkommen irrational. Ehrlich gesagt glaube ich, das ist ein sehr rationales Handeln, was man sieht. Denn es ist ein Handeln aus den Lektionen, die wir gesehen haben, weil es keine entschiedenen Reaktionen gab auf das russische Eindringen in Georgien, auf die Vorgänge in Tschetschenien, auf Syrien, auf die Annexion der Krim. All das ist nicht entschlossen genug beantwortet worden. Und daraus hat Putin die Lektion gezogen, dass er mit brutalen Angriffskriegen für sich Gewinne ziehen kann. Und ich würde die Frage andersrum stellen. Welche Auswirkungen hat es auf uns, auf unsere eigene Sicherheit, auf den Frieden in Europa, wenn Putin und das russische Regime jetzt wieder die Lehre ziehen könnten, dass sie irgendeinen Gewinn aus einem brutalen Angriffskrieg mit so terroristischen Mitteln ziehen können? Und ich glaube, deswegen ist es unbedingt in unserem eigenen Interesse, dass genau das nicht passiert. Also ich würde insofern die Frage umdrehen und fragen, welche Gefahr besteht darin, wenn die Ukraine keine substanziellen...
Herr Kleinwächter, können Sie Herr Wagners Frage beantworten?
Herr Wagner stellt meiner Meinung nach eine sehr problematische Frage, weil es genau darum eigentlich nicht geht. Wir werden tatsächlich nicht erleben können, dass dieser Krieg militärisch für die eine oder andere Seite entschieden wird. Es wird nicht möglich sein, für die Russen die Ukraine einzunehmen, geschweige denn auch noch erfolgreich in irgendeiner Weise zu besetzen. Und andersherum wird es nicht möglich sein, die russischen Truppen vollständig aus der Ukraine zu vertreiben oder gar das Putin, die Regierung Putins abzusetzen oder in irgendeiner Weise hier militärisch eine Lösung zu erzielen. Ich stimme Herrn Wagner insofern zu, als dass es ein vitales deutsches Sicherheitsinteresse ist, in Osteuropa einen Raum des Friedens zu haben. Wir können keinen Konflikt direkt östlich der polnischen Grenze brauchen und genau deswegen brauchen wir eine nachhaltige Friedenslösung. Das darf kein Diktatfrieden sein, so viel ist richtig, aber es kann ein Verhandlungs- und ein diplomatischer Frieden sein, dieser muss aber gewollt werden.
Aber das haben wir ja 10 Jahre, Entschuldigung, Jürgen Hart, das haben wir ja 10 Jahre versucht. Wir haben ja ziemlich genau vor 10 Jahren hat es dieses Normandie-Format gegeben, die große Absprache angesichts der Feierlichkeiten der Invasion in der Normandie im Zweiten Weltkrieg. Und dort hat es das Format gegeben und unter maßgeblicher Beteiligung Deutschlands, Frankreichs, aber eben auch der beiden Konfliktparteien Russland und Ukraine, eine friedliche Lösung dieses Angriffs Russlands auf die Ostukraine und der Besetzung der Krim zu finden. Und diese Zeit hat Putin ausschließlich genutzt, um sich entsprechend aufzurüsten. Er hat Weißrussland unter seine Kontrolle gebracht, was strategisch wichtig war für ihn, weil er glaubte, auf diese Weise die Ukraine besser angreifen zu können. Und dieser Verhandlungspolitik ist leider gescheitert, weil Russland da nicht mitgemacht hat. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo einzig und allein aus meiner Sicht die Ukraine entscheiden kann, unter welchen Bedingungen sie in Friedensverhandlungen eintritt. Und das Dilemma ist ja, dass Putin, je weiter er in eine Situation gedrängt wird, in der er anerkennen muss, dass das kein Erfolg ist aus seiner Sicht, dass wir dann an einen Punkt kommen, wo möglicherweise in Moskau viele sagen, wenn wir jetzt anfangen zu verhandeln, dann brauchen wir Putin aber nicht, denn Putin ist dann im Grunde der Störfaktor. Es wäre viel besser, wenn Russland seine Schuld dann in diesem Fall auf Putin schieben könnte, so nach dem Motto, der hat seine präsidialen Machtmächte überzogen und er hat das alles verantwortet gegen unseren Willen. Ihr könnt jetzt nicht das russische Volk für diesen Krieg verantwortlich machen. Also zu Deutsch, wenn es zu Friedensverhandlungen aus russischer Sicht strategisch kommen würde, müsste man meines Erachtens auch Putin aus dem Weg rollen. Und das macht die Sache so schwierig, weil Putin das natürlich weiß, dass er im Falle von Friedensverhandlungen nicht gebraucht wird. Und deswegen kämpft er auch verbissen und versucht es militärisch zu wenden. Allein hat er damit keinen Erfolg und das ist auch gut so.
Wobei, Herr Hart, der Preis hoch sein könnte. Kevin Ryan, ehemaliger US-Brigadegeneral und Dozent an der Harvard-Universität, geht davon aus, dass Putin eine taktische Atomwaffe einsetzen würde, wenn seine Truppen konventionell nichts mehr zustande bringen würden. Also wächst mit der legitimen Offensive zur Befreiung der Ukraine das nukleare Risiko?
Ich glaube, dass das nukleare Risiko in dem Augenblick wächst, wo Putin nicht damit rechnen muss, dass er im Falle des Einsatzes einer solchen Waffe mit empfindlicher Gegenreaktion rechnen müsste. Abschreckung funktioniert so, dass derjenige, der eine solche Waffe einsetzt, weiß, dass es in erster Linie zu seinem eigenen Schaden ist Und diese Botschaft muss vom Westen klar vermittelt werden. Es muss klar sein, dass dies das physische und politische Ende Putins bedeutet, wenn er so etwas tut. Und deswegen wird er es nicht tun. Im Übrigen wären ja russische Bürgerinnen und Bürger von dem Einsatz einer solchen Waffe möglicherweise genauso betroffen wie Soldaten beider Seiten oder Zivilisten der Ukraine. Ich halte das für eine dieser Drohgebärden, auf die wir keinen Wert legen sollten. Atomare Abschreckung funktioniert nur, wenn derjenige, der einen solchen Angriff plant, weiß, dass es in doppelter und dreifacher Stärke auf ihn zurückfällt. Und diese Botschaft muss meines Erachtens klar sein, so wie wir sie ja in den seit den 50er Jahren auch innerhalb der NATO gegenüber der Sowjetunion und gegenüber anderen Atommächten aussprechen. Und das hat uns den Frieden ja gesichert. Kein Mensch hat ernsthaft jemals den Einsatz dieser Bomben erwogen in der Nachkriegszeit.
Herr Wagner, ist jetzt aber nicht mehr da.
Bitte?
Es gibt jetzt keinen Frieden mehr. Die Friedenssicherungsfunktion, die Herr Hart gerade erwähnt hat, die ist eben nicht vorhanden. Wir haben Krieg in der Ukraine und es würde wahrscheinlich nicht zurückgeschreckt werden vor dem Einsatz von Atomwaffen. Und ich bin schon etwas enttäuscht, dass Herr Hart jetzt gerade auch das Normandie-Format ein bisschen in Abrede gestellt hat. Es gab ja Ergebnisse. Es gab das Minsker Abkommen 1, es gab das Minsker Abkommen 2.
Putin hat
Herr
sich
Steinmeier,
nicht
der heutige Bundespräsident, hatte damals sogar einen konkreten Plan vorgelegt, wie das alles Zug um Zug funktionieren kann. Hier mangelte das dann an der Einhaltung, aber auch von beiden Seiten. Und genau deswegen würde ich jetzt eben nicht der Diplomatie keine Chance mehr einräumen, sondern ich würde gerade auch, weil es damals Abkommen gab, ja, die nicht funktioniert haben, aber es gab Abkommen, würde ich tatsächlich der Diplomatie eine neue Möglichkeit einräumen wollen. Und gerade das Normandie-Format wird eben heute nicht mehr abgehalten. Es gibt keine diplomatischen Verhandlungen, etwa auch von der deutschen Bundesregierung.
Am 24. Februar einen Angriffskrieg gestartet.
Ausschließlich über Getreideexporte. Ja, wir müssen diesen Krieg aber beenden. Ausschließlich über Getreideexporte und ausschließlich über Gefangenenaustausch. Und das wird eben nicht zu einer Lösung führen. Wir brauchen Verhandlungen mit Deutschland, meinetwegen als diplomatischem Partner.
Die
zwischen
gibt es doch.
Russland und der
Bundeskanzler, und auch der französische Staatspräsident telefonieren immer mal wieder mit Putin, nicht mit viel Erfolg. Aber das liegt ja nicht unbedingt an Berlin und Paris.
Ja, sie waren ja sogar kurz vor dem Krieg, kurz vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine bei ihm, wie übrigens auch andere Staats- und Regierungschefs. Und Putin hat sie glatt belogen. Er hat gesagt, es sei alles westliche Propaganda. Er würde keinen Angriffskrieg gegen die Ukraine planen. Man hat ihn mit ganz konkreten Fakten konfrontiert in diesen Gesprächen. Das hat er alles abgestritten. Es hat auch Teile dieser Gespräche gegeben, die unter vier Augen geführt worden sind. Er hat glatt gelogen. Und die Frage ist, wie soll man mit so jemandem Verhandlungen führen?
Herr Wagner, ich möchte noch mal kurz...
Bitte. Stellen Sie eine Frage, da kann ich auf beides eingehen.
Aber. Okay, wollte noch mal kurz darauf eingehen, was Herr Hart eben gesagt hat. Ist die Botschaft vom Westen klar genug formuliert worden, dass im Falle eines Einsatzes von Atomwaffen Russland oder das Putin-Regime eine entsprechende Antwort bekommen würde?
Genau, sage ich gerne gleich was zu, gehe ich gerne darauf ein. Ich wollte nur gerade noch zu den Ausführungen von Herrn Kleinwächter sagen, das ist ja eine wirklich groteske Verdrehung von Tatsachen, die da auch in der Mythenbildung immer wieder gemacht wird und die auf den Bühnen in der Weidel-Wagenknecht-Allianz immer wieder vorgetragen werden. Der Westen müsste nur irgendwie mal diplomatisch aktiv werden. Herr Hart hat es gerade schon dargestellt, was an diplomatischen Bemühungen gelaufen ist. Sowohl der Bundeskanzler als auch die Außenministerin waren in sehr intensiver Diplomatie aktiv vor dem 24. Februar des letzten Jahres, um alles zu tun, um zu verhindern, dass Russland genau diese Entscheidung trifft. Seitdem gab es immer mal wieder auch die Anrufe bei Putin. Es gibt aber schlicht einfach keine Bereitschaft auf der russischen Seite, in substanzieller Art Verhandlungen zu führen, die sozusagen nicht auf der Basis sind, alles einfach so anzuerkennen, wie es militärisch herbeigeführt haben. Also insofern ist das, finde ich, das eine ziemlich komische Zuschreibung, die da immer wieder passiert. Aber es wundert mich nicht, das von Vertretern einer Partei zu hören, deren Akteure auch im russischen Fernsehen auftreten oder bei Empfängen des russischen Botschafters sind. Dann ist auch klar, welche Mythen da teilweise verbreitet werden.
Letzteres war Herr Kopala, letzteres war Eugen Schmidt.
Genau, zu der Frage der atomaren Eskalation, die Sie gesagt haben. Man sieht ja, was passiert in den atomaren Drohgebärden. Und Atomwaffen dienen hauptsächlich dazu, zu drohen. Das ist der wesentliche Einsatz dieser Waffen. Putin fährt die Rhetorik immer mal wieder rauf, wenn er den Eindruck hat, insbesondere den Westen einschüchtern zu müssen. Und darum geht es ja, unsere Diskurse zu beeinflussen. Das Spiel beherrscht er relativ gut. Und weil es eben eine so schreckliche Waffe ist und über die es da geht, sind die Reaktionen auch entsprechend. Als ganz klare Ansagen kamen, insbesondere von amerikanischer Seite, dass auf konventionelle Art mit erheblicher Härte reagiert wird, wenn Russland taktische Atomwaffen einsetzen würde, ist diese Drohgebärde wieder runtergefahren worden. Und genau das sieht man mit klaren Ansagen, passiert da was. Und insofern, niemand kann sagen, was genau passieren wird. Eine Garantie zu geben in so einer Situation wäre natürlich fahrlässig. Aber ich halte es für ausgesprochen unwahrscheinlich, dass es zum Einsatz käme, weil damit würde das Drohpotenzial verschwinden, was Putin taktisch immer wieder einsetzt. Aber was man natürlich sehen muss, und ich frage mich, warum wir da immer den Blick auf die eine Waffenart haben. Wir sehen den konstanten Terror Russlands. Wir sehen die permanenten Angriffe auf zivile Infrastruktur, auf Energieversorgung mitten im Winter. Wir haben jetzt die Vorgänge rund um den Staudamm. Also ich finde, da muss man sich auch mal fragen, schauen wir immer nur auf die eine Waffe oder reagieren wir entschlossen auf den massiven anderen Massenvernichtungswaffen, die eingesetzt werden, mit denen, also jetzt im Sinne von Ökozid und solche
Kriegsverbrechen. Ganz kurz,
das kann man ja nicht hinnehmen, solche Eskalationen.
Stichwort schärfere Sanktionen. Aus Gernsheim ist uns Herr Neumann zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Neumann.
Wunderschönen guten Morgen.
Herr Neumann, wir haben 2 Minuten Zeit noch vor den Nachrichten. Wir können Sie aber gerne auch nach den Nachrichten noch einmal dran nehmen. Bitte zunächst einmal, was möchten Sie uns mitteilen? Ihre Frage.
Also ich sehe es momentan so, wenn Russland lang genug durchhält, wird die Ukraine ausbluten. Und da ja bisher alle Kriege irgendwann mal zu Ende gegangen sind, muss man sich also eigentlich heute schon überlegen, was will man eigentlich mit Russland oder sagen wir dem größeren Russland, denn Weißrussland ist ja sowieso schon praktisch unter Quarantäne, was man damit anstellen wird. Man kann ja nicht den größten Energieexporteur einfach nur kaltstellen. Der löst dieses große Land jetzt flächenmäßig, löst sich ja nicht in Luft auf.
Geschrieben hat uns Klaus Keller, man kann ihn, also Putin, nur stoppen, ihn militärisch so weit in die Defensive zu bringen, dass er ernsthaft verhandelt oder ihn die russischen Oligarchen stürzen. Heribert Hansen schreibt, nur durch weitreichendere Waffen für die Ukraine und durch Wirtschaftsboykotte gegen China, das auf Seiten Russlands steht, China wird nur einknicken, wenn es weniger verkaufen kann. Ruth Florio hat uns geschrieben, ich glaube, dass Putin nur durch einen Aufstand der russischen Bevölkerung gestoppt werden kann. Und J. Lichtenberger meint, der Krieg muss auf russisches Territorium ausgedehnt werden. Unsere Gesprächspartner sind Norbert Kleinwächter von der AfD, Robin Wagner, Bündnis 90 Die Grünen und Jürgen Hart von der CDU. Und in der Leitung ist immer noch Herr Neumann aus Gernsheim. Ich möchte Ihre Anregung, Herr Neumann, nochmal so zusammenfassen. Die bisherigen Sanktionen haben nicht viel gebracht. Es war ja interessant, eben, ich weiß nicht, ob Sie alle mitbekommen haben, die Aufmachermeldung in den Nachrichten. Pakistan importiert jetzt verbilligtes russisches Rohöl. Also hat alles nichts gebracht. Was würde denn etwas bringen, Herr Neumann?
Jeder Krieg muss bis von seinem Ende her gedacht werden. Und alle militärischen Sachexperten, die also bei Ihnen ja nun auch oft genug zitiert werden, sagen ja auch, dass die Rückeroberung der Krim nicht möglich sein wird. Aus verschiedenen Gründen. So. Und dann letztendlich wird es entweder Russland kassiert die ganze Ukraine ein, oder es kommt dann zu einer Art Friedensverhandlung. Und dann wird es am Ende doch wieder auf das Normandie-Format hinauslaufen. Denn die Ukraine will ja dann, wenn sie irgendwie noch Rest besteht, natürlich ganz bestimmte Garantien haben. Und dann wird Russland bei dem Ganzen nur mitspielen, wenn natürlich auch die Boykotte aufgehoben werden. Letztendlich läuft es darauf hinaus, man wird sich überlegen müssen, was macht man zum Beispiel mit den russischen Energieexporten, was macht man mit diesen ganzen Rohstoffexporten und so weiter. Also Russland weiterhin bis zum Ende, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag ruhig zu stellen, ist einfach nicht möglich. Und Russland und Putin selbst kann einfach diese Sache ja auch nicht einfach abblasen nach allen Toten, die es da schon gegeben hat. Also wird es letztendlich doch darauf hinauslaufen, ihm wirtschaftliche Perspektiven geben zu müssen.
Herr Hart, der Vorschlag Putin irgendwie eine Brücke zu bauen, wenn ich das mal frei interpretieren darf, aus diesem, aus dem von ihm begonnenen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg irgendwie gesichtswahrend herauszukommen. Kann das überhaupt noch funktionieren?
Weil ich glaube, ich habe es ja vorhin ausgeführt, dass Putin selbst weiß, dass für den Fall, dass es zu Friedensverhandlungen käme, also auf der Basis irgendeiner Ansage von Russland, dass dieser Krieg jetzt beendet wird, vielleicht weil man sagt, wir haben ihn gewonnen, es gibt keine Faschisten mehr in der Ukraine, wir können jetzt den Krieg beenden, das wäre ja eine Legende, die er vielleicht selbst streuen könnte, dass in Verhandlungen natürlich die Frage im Mittelpunkt stehen wird, wer ist verantwortlich für diesen Krieg, wer ist verantwortlich für die Kriegsverbrechen und dass diejenigen, die das System Putin eigentlich erhalten wollen, also dieses kleptokratische, autokratische System Russlands, in der die Demokratie letztlich nur dazu dient, dass einige bestimmte sehr reich werden können. Diejenigen, die das System erhalten wollen, wissen, dass letztlich Putin ein Störfaktor wäre für solche Verhandlungen, sondern dass umgekehrt natürlich Russland seine Verhandlungsposition verbessern könnte, wenn sie sagen würden, das hat alles der Putin zu verantworten. Ihr könnt das russische Volk dafür jetzt nicht verantwortlich machen. Ihr müsst vernünftige Konditionen für uns erarbeiten. Und da Putin weiß, dass er letztlich im Falle von Verhandlungen nicht mehr gebraucht wird, fürchte ich, dass es auch eine goldene Brücke für ihn nicht gibt. Ich glaube, die einzige Möglichkeit aus seiner Sicht wäre tatsächlich, den Sieg zu verkünden und gleichzeitig aufzuhören zu kämpfen. Dann müsste er aber substanziell Truppen zurückziehen, bevor man überhaupt tatsächlich das als glaubhaft ansehen könnte. Das ist aus meiner Sicht für ihn die einzige Möglichkeit, einer persönlichen Niederlage zu entgehen. Im Übrigen beobachten wir in Russland auch Entwicklungen, die ja schon seit Jahren andauern, nämlich dass innerhalb der Russischen Föderation einzelne Regionen durchaus der Meinung sind, man könnte irgendwo auf eigene Kosten etwas machen und die Kräfte werden stärker. Also Russland ist in einer ganz schwierigen Lage und Putin ist dafür verantwortlich.
Aus Frankfurt am Main hat uns Herr Flesch angerufen. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Flesch, bitte schön.
Ich bin in die Runde. Ich will es kurz machen. Ich denke, dass man nicht außer Acht lassen sollte bei allem, was Putin tut, den innenpolitischen Aspekt. Putin hat nie davor zurückgeschreckt, Gewalt auch aus innenpolitischen Gründen einzusetzen. Das begann schon ganz am Anfang. Kaum noch ein Mensch glaubt, dass Tschetschenen Wohnhäuser in Moskau in die Luft gejagt haben, denn der Einzige, der davon wirklich profitierte, war Putin selbst, der sich dann als Terrorismusbekämpfer und Retter des Vaterlands gerieren und ins Amt wählen lassen konnte, in das er ja nur reinkam, um seinen Vorgänger zu begnadigen. Sprich, Putin agiert, wenn er außenpolitisch agiert, immer auch mit dem Blick auf das Binnenland. Die Wahlergebnisse waren keineswegs mehr so, dass er damit zufrieden sein konnte, selbst unter den Vorzeichen der gelenkten Demokratie. Und es ist nicht der Erste in der Geschichte, der dann zu kriegerischen Mitteln treibt, weil er glaubt, wenn er den Ruhm des Landes vermehrt und die Grundfläche des Landes vergrößert, dass er dann mit Siegesparade am Ende wieder Menschen an sich binden kann. Der hat oft genug in der Geschichte funktioniert.
Herr Flesch, Sie sind ein gefragter Mann, offenbar. Es klingt
ja
im Hintergrund.
Deswegen nur noch einen Satz. Das Einzige, was der Westen also tun kann, denn die Mittel, die wir haben, sind durchaus begrenzt. Aber das Einzige, was wir tun können, ist, die Ukraine so zuverlässig zu unterstützen, dass sie nicht verliert. Das ist das Einzige, was diesen Krieg verändern kann. Die Veränderung der innenpolitischen Lage, der Bewertung des Krieges im Innern Russlands und das nicht mal a priori bei der Bevölkerung, sondern in Konsequenz bei den Kräften im Militär, die als einzige noch in der Lage sind, diesen Herrn zu beseitigen. Das heißt, man kann sich im Grunde an die simple Weisheit von Churchill halten, in Krieg Entschlossenheit und wenn man dann die zwei dazwischen überspringt, in Sieg Großmut und in Frieden guter Wille. Im Frieden guter Wille hatte der Westen. Mhm. Es kommt nun darauf an zu signalisieren, wenn ihr mit diesem Mann ein Ende macht, werden wir an eurer Seite stehen. Das Signal kann man senden und ansonsten entschlossen die Ukraine unterstützen.
Ja. Herr Wagner, darf ich das aufgreifen? Welche Rolle spielt russische Innenpolitik bei einer möglichen Lösung des Krieges oder bei einer Lösung des Konflikts?
Ja, also man muss natürlich sehen, es geht Putin im Wesentlichen um Macht. Das ist das, worum es immer geht. Und das war ja eben auch gut ausgeführt mit dem Blick auf Tschetschenien. Gewaltakte, um eben Macht zu sichern als ein Instrument. Russische Innenpolitik ist natürlich jetzt im Moment schwierig. Mit brutaler Härte ist ja nicht nur der Angriffskrieg nach außen, sondern die Gewalt richtet sich auch nach innen. Mit brutaler Härte wird in Russland jede Form von Opposition unterdrückt. Die Verwendung des Begriffs Krieg wird mit erheblichen Gefängnisstrafen geahndet. Oppositionelle sind in Lagerhaft bis hin zu Mordanschlägen, die wir in der Vergangenheit ja auch schon gesehen haben. Also das ist eine massive Unterdrückung, die da ist. Aber wenn man Gespräche führt mit russischen Oppositionellen, und zwar mit solchen, die außerhalb Russlands sind, als auch mit welchen, die in Russland sind, dann kommt von denen auch immer wieder sehr deutlich, wenn ihr ein friedliches Zusammenleben mit Russland irgendwann haben wollt, mit einem freien Russland, dann ist es wichtig, die Ukraine jetzt nach Kräften zu unterstützen, denn das Regime Putin muss an dieser Stelle aufgezeigt kriegen, dass solche Formen von Gewalt und Aggression eben keinen Erfolg haben kann.
Herr Klein,
ich finde es übrigens auch einen sinnvollen Blick, weil das eben ein Hörer mal angedeutet hat. Bei der Innenpolitik, glaube ich, lohnt es sich durchaus auch differenziert zu schauen. Ein Hörer sagte eben, Belarus ist im Grunde schon sozusagen vollkommen unter russischer Kontrolle und Teil eines Großrusslands. Also erst mit diesem Begriff sollte man keinesfalls aufgreifen, weil das Teil von Putins Propaganda ist, sich vorzustellen, alles wäre irgendwie russische Welt und darum ging es. Ich finde, irgendwann muss man sich damit abfinden, dass man ein eigenes Land hat, was immer noch groß genug ist. Aber in Belarus beispielsweise kann man wahrnehmen, dass es eine ausgesprochen großen Widerstand in der Bevölkerung gegen jede Form von Krieg dieser Art gibt. Und man sieht schon auch, trotz aller Abhängigkeit, die Diktator Lukaschenka von Putin hat, in die er sich mit den gefälschten Wahlen 2020 begeben hat, mit welcher Kraft eben das Regime dort auch versucht zu verhindern, aktiv in die Kriegshandlung einbezogen zu werden. Also es hat schon auch eine Auswirkung wie die Stimmung in der Bevölkerung. Mhm.
Herr Kleinwächter, wenn ich das aufgreifen darf, Putins Russland hat sich zu einer verrohten Gesellschaftsentwicklung entwickelt, quasi ohne Menschen- und Bürgerrechte, in der Gewalt bei der Austragung von Konflikten eine große Rolle spielt. Ja, wie sollte der Westen nach einem Krieg oder in einer Phase einer Lösung, einer angestrebten Verhandlungslösung mit einem solchen Land umgehen?
Ich halte es für hochproblematisch, was Herr Hart und Herr Wagner ein bisschen angesprochen haben, nämlich die Verquickung eines potenziellen Friedens mit innenpolitischen russischen Zielen, also einer Regime-Change-Politik, die hier betrieben werden soll. Ich glaube, dass das nicht möglich ist. Selbstverständlich entspricht Russland nicht den demokratischen Standards, die wir uns wünschen. Das tut im Übrigen China auch nicht und Nordkorea auch nicht. Und dennoch sind das politische, souveräne Fakten, die es gibt und mit denen wir umgehen müssen, statt versuchen, sie zu verändern. Und deswegen möchte ich nochmal auf die Verhandlungslösung kommen. Es gibt ja durchaus Kriegsziele, die hinter diesem Krieg stehen, und die hat auch Putin sehr, sehr klar benannt. Es ging ihm darum, dass die Ukraine weder in die NATO noch in die Europäische Union kommt. Und das sind doch
klarer Verstoß gegen Verträge, Ziele, die Russland mit unterschrieben hat.
Das sind sachliche Ziele, die er formuliert hat und über die man durchaus auch einmal reden müsste. Die Reaktion, die allerdings kam, war ja, und wir müssen auch feststellen, dieser ganze Konflikt nahm immer zu mit einer Annäherung an die Europäische Union. 2014 die Euromaidan-Proteste, als Präsident Janukowitsch damals das Assoziierungsabkommen nicht unterzeichnen wollte. Er wurde verfassungswidrig aus dem Präsidentenamt enthoben in der Ukraine. Es gab die Proteste, es kam Poroschenko und darauf direkt in Reaktion die Abspaltung von Luhansk und Donetsk mit den entsprechenden Volksrepubliken, die ja nicht anerkannt worden sind.
Das ist reine Kreml-Propaganda. Abspaltung der Regionen, das war militärisch erzwungen durch einen subversiven Krieg, den Putin dort geführt hat, nachdem er die Krim völkerrechtswidrig besetzt hat. Herr Kleinschmidt, Sie erzählen hier die reine wörtliche Kreml-Propaganda. Ich weiß nicht, ob Sie damit den Vorwurf entkräften können, dass Sie hier die Speerspitze Moskaus in Deutschland sind.
Nein, das lasse ich mir an dieser Stelle nicht vorwerfen, Herr Hart. Wenn Sie sich mal eine Studie anschauen, etwa des Wissenschaftlers Andrew Wilson, der hat tatsächlich mal 2004 untersucht, womit sich die Bevölkerung im Donbass untersucht hat. Verglichen 1994 bis 2004.
Herr Kleinwächter, rechtfertigt hier den völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ostukraine.
Der Menschen dort identifizierten sich mit der Region. Sie nur 42% als Ukrainer und 21% als Russen. Wir haben also in der Region Donbass, und die es hier vor allem auch geht, eben keine Identifikation mehrheitlich mit der Ukraine gehabt, auch keine mit Russland, sondern sozusagen mit der Region Donetsk, was auch geschichtlich damit zusammenhängt, dass es eben eine Region ist, die erst Anfang des 20. Jahrhunderts entsprechend industrialisiert wurde und da besiedelt wurde.
Okay.
Also, ich bitte Sie darum, sozusagen das auch mal sachlich zu betrachten und nicht alles, was man als diplomatisches Argument vorbringt, als Putin-Propaganda zu diskreditieren, denn es handelt sich hier um historische Fakten, die es tatsächlich gab. 2014 wurde Janukowitsch aus dem Amt gejagt. Es gab die Euromaidan-Proteste.
Darauf antworten.
Also ich habe jetzt eben dazwischen gerufen, das ist nicht ganz höflich, deswegen würde ich es jetzt gerne nochmal im Zusammenhang darstellen. Also, wir haben völkerrechtliche Verträge, zum einen den Vertrag der Charta von Paris, wo wir uns in der OSZE, Robin Wagner ist ja der Leiter der Deutsch-Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, der weiß da auch genau Bescheid, in der alle Völker Europas gesagt haben, die Grenzen sind unveräußerlich und jeder hat das Recht, sich zu entscheiden, ob und in welcher Weise er sich Bündnissen anschließt. Diesen Vertrag hat damals die Sowjetunion mit unterzeichnet. Es gibt dann in den 90er Jahren verschiedene Abkommen, unter anderem das Budapester Memorandum, nach denen die Ukraine ihre Atomwaffen an Russland zurückgegeben hat, im Vertrauen darauf, dass es ihnen nicht zum Nachteil gereicht, dass ihre Grenzen im Rahmen dieser Verträge geschützt bleiben. Niemand in Russland hat damals die Frage gestellt, dass diese Verträge gelten und dass die Grenzen so sind, wie sie im übrigen Jahr, ich glaube 1921 oder 22 innerhalb der Sowjetunion vollzogen wurden. Alles andere ist üble Propaganda. Der Grund, warum Putin diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat, der Grund, warum er bereits 2008 in Georgien einmarschiert ist, warum er in Moldau versucht zu destabilisieren, ist auch ein ganz anderer. Kein Mensch möchte im ehemaligen Ostblock oder in der ehemaligen Sowjetunion so leben, wie Russland lebt. Alle Länder wenden sich ab, die Völker Georgiens, Moldaus, Baltikum sowieso, aber auch eben Ukraine und Weißrussland. Nur mit der Kraft der Bajonette ist es möglich, das zusammenzuhalten. Und Putin weiß ganz genau, nicht mal die Zentralasiaten, das ist Zentralasien, Usbekistan zum Beispiel, ist ein Zufluchtsland geworden für Ingenieure aus Russland, die sagen, sie können in Russland sich keine Zukunft mehr vorstellen. Putin weiß ganz genau, bis auf Russland will kein Mensch mehr so leben wie Russland. Und es ist eine Frage der Zeit, bis auch in Russland bei ihm an die Tür die gleichen Kräfte klopfen, die zum Beispiel im Sommer 20 Jahre bei der Wahlfälschung in Minsk, in Weißrussland, entsprechend reagiert haben. Also insofern ist es ein letztes Aufbäumen dieses Regimes, das zu diesen grauenhaften, aggressiven Methoden führt. Und am Ende des Tages werden wir mit dem russischen Volk Frieden machen. Aber mit dieser Regierung Putin fürchte ich nicht.
Herr Kleinwächter, der Vorschlag.
Ich fand es auch ganz interessant, denn gerade ist Herrn Kleinwächter auch was rausgerutscht, was er wahrscheinlich gar nicht so sagen wollte, weil es auch der gängigen AfD-Rhetorik widerspricht, nach der die NATO immer an allem schuld sei. Ich fand aber ganz interessant die Einleitung von Herrn Kleinwächter, dass es immer weiter zu Eskalationen kam, wenn die Ukraine sich der EU angenähert hat. Und an der Stelle muss man ja tatsächlich sehen, was passiert ist. 2014, die von Russland animierten und mit eigenen Truppen unterstützten Vorgänge in Donetsk und Luhansk, die Annexion der Krim, das war alles eine Reaktion auf die Annäherung der Ukraine in die EU. Und daran sieht man, worum es eigentlich geht. Es geht überhaupt nicht um die Frage von Militärbündnissen und irgendwie herbeigeredeter angeblicher Bedrohung, die Russland empfindet. Im Übrigen, wenn man sich mal die Länge der russischen Außengrenzen anguckt, ist das schon ein lächerliches Element, wie wenig davon NATO-Grenzen sind. Auch wenn Finnland jetzt durch die russischen Vorgänge animiert wurde, dazuzukommen, ist es immer noch erheblich wenig. Sondern es geht darum, dass man sieht, wodurch Putin sich bedroht fühlt, nämlich durch die Idee von Demokratie und Freiheit. Das ist die Entscheidung, die die Ukraine 2014 getroffen hat und für die Menschen in der Ukraine ziemlich beeindruckend auf die Straße gegangen sind. Und das war sozusagen der Schritt, der für Putin gesagt hat, wir können nicht akzeptieren, dass ein Land in unserer Nachbarschaft sich für Demokratie und Freiheit entscheidet, weil die Gefahr besteht, dass sich ja vielleicht auch die Russinnen und Russen für Demokratie und Freiheit entscheiden könnten. Das ist natürlich eine große Bedrohung für so jemand. Insofern verstehe ich schon das Bedrohungsgefühl, was Putin hat, aber es ist keinesfalls ein Bedrohungsgefühl, was irgendwie durch die NATO oder so ausgelöst wäre, sondern es ist durch diese Idee ausgelöst. Das ist das, was er mit aller Macht versucht zu unterdrücken. Insofern fand ich es hochinteressant, dass Herr Kleinwächter das zumindest anerkannt hat, wenn auch wahrscheinlich versehentlich, dass das genau der Versuch Putins ist, das zu unterdrücken. Und im Übrigen finde ich es wirklich beeindruckend, auch zu sehen, wie in anderen Ländern für diese Idee von Demokratie und Freiheit auf die Straße gegangen ist. Und Putin es ja schafft, mit seiner Unterdrückung im Land andere Länder zu motivieren, auch diese klare Entscheidung zu treffen. Wir sehen die klaren Entscheidungen aus der moldauischen Regierung, diesen Weg weiterzugehen. Wir haben gesehen, wie in Georgien die Menschen auf die Straße gegangen sind. Also diese Idee von Freiheit auch als Gegenbild zu dem, was durch diese aggressive imperialistische Gewalt von Russland getreten wird. Die kriegt ja vielleicht auch wieder eine gewisse Konjunktur dadurch. Das mag nicht im Interesse der AfD sein, aber ich finde es durchaus wichtig, das hervorzuheben. Ja.
Herr Kleinwächter, hat Putin das Gegenteil von dem erreicht, was er erreichen wollte?
Ich denke schon. Gerade wenn wir uns Finnland und Schweden und deren Beitrittswünsche zur NATO ansehen, dann muss man einfach feststellen, dass die Schwächung der NATO, die sicherlich Putin auch mitverfolgt hat, ihm nicht gelungen ist. Und wir sind uns auch einig, dass das Interesse, dass die Ukraine sich nicht dem Westen zuwendet, auf gar keinen Fall irgendeinen Krieg rechtfertigt. Dieser Krieg ist nicht gerechtfertigt und er ist völkerrechtswidrig und er ist abscheulich. Und das möchte ich an dieser Stelle auch sehr, sehr klar feststellen. Wir müssen nur angucken, dass eben nicht Werte wie Demokratie und Freiheit, die jetzt gerade von Herrn Wagner schön ausgeführt worden sind, gerade unser drängendes Problem darstellen, sondern eben 8 Millionen Flüchtlinge, die gerade diese Freiheit nicht haben. Dass wir fast täglich potenzielle Kriegsverbrechen sehen, die in der Ukraine passieren, dass Städte zerstört werden, in Ruinen gebombt werden. Und deswegen ist das vordringlichste Interesse jetzt nicht das Interesse von Ingenieuren in Russland zu verteidigen, die erwähnt worden sind. Und auch nicht zwingend die Werte, die die Europäische Union prägen, sondern jetzt erst einmal der Frieden hergestellt werden muss. Das bedeutet erst einmal eine Waffenruhe hergestellt werden muss. Das ist nötig, um Tote zu vermeiden und um diese Ruinen zu vermeiden, um auch solche Tragödien zu vermeiden, wie mit dem Kachowka-Staumann.
Herr Kleinwächter, was Sie jetzt sagen, das klingt aber, kleiner Blick bitte, das klingt ein bisschen anders, als man es aus Ihrer Partei teilweise gehört hat. Herr Hart hat ja eben gesagt, das ist Putin-Propaganda. Es gab Äußerungen von Hans-Thomas Tillschneider, Ihres Parteifreundes aus Sachsen-Anhalt, der gesagt hat, Wladimir Putin verteidigt russische Interessen und das ist sein gutes Recht. Es gab Jörg Dornau aus Sachsen, der hat gesagt, die Ukraine werde entnazifiziert. Sie erinnern sich sicher an den Auftritt von Steffen Kotrey im Deutschen Bundestag, der da über Biowaffenlabore in der Ukraine gesprochen hat. Sie haben, Herr Kleinwächter, damals protestiert, das muss man auch dazu sagen, und zwar sehr deutlich. Eugen Schmidt, den hatten wir eben schon, Ihr Parteifreund und Fraktionskollege, der im russischen Staatssender Russia 1 gesagt hat, dass Russland keine Bedrohung für den Weltfrieden darstelle. Herr Kropala ging am 9. Mai in die russische Botschaft zur Zeit eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges. Ich will es mal so formulieren, wieso kann sich Moskau auf die AfD verlassen?
Und die Bundestagsfraktion hat danach beschlossen, dass wir sehr klar die deutschen Interessen in den Vordergrund rücken und uns weder auf die eine noch auf die andere Seite schlagen und hat das damit auch abschließend kommentiert. Wir sind dafür, dass wir die deutschen Interessen nachhaltig vertreten. Und ich muss an dieser Stelle sagen, die deutschen Bürger zahlen doch im Moment auch einen erheblichen Preis für diesen Krieg. Wir haben erhebliche Energiepreissteigerungen gehabt. Wir haben die Inflation. Wir haben massive staatliche Ausgaben für Energiepreisdeckel, für die Unterstützung der Ukraine und dergleichen mehr. Es ist unser vorderstes Interesse, jetzt im Osten Frieden zu haben. Und darum geht es. Darum geht es, um eine pragmatische Lösung, hier den Frieden zu erwirken. Und dann müssen wir uns ansehen, was die jeweiligen Kriegsziele sind. In der Ukraine ist es klar, natürlich wollen sie die volle Souveränität und die Integrität erhalten.
Herr Kleinwächter, kurz nochmal zu den Äußerungen. Wenn ein Herr Schmidt sagt, dass Russland keine Bedrohung für den Weltfrieden darstellt, inwiefern ist das friedensfördernd oder inwiefern entspricht das jetzt dem, was Sie gerade gesagt haben, dass die meisten Menschen würden wahrscheinlich sagen, da verdreht jemand aber doch ganz extrem die Realität.
Das sind individuelle Meinungsäußerungen.
Es waren doch jetzt einige. Das ist Tillschneider, Dornau, Kotrey, Schmidt. Also es sind doch schon einige.
Kropala. Das sind individuelle Meinungsäußerungen und die Bundestagsfraktion hat, wie gesagt, durch eine entsprechende Beschlussfassung ihren abschließenden Kommentar dazu gegeben, nämlich, dass wir uns vor allem am deutschen Interesse ausrichten. Es ist doch ein Faktum. Natürlich vertritt Russland russische Interessen. Die Frage ist, ob man russische Interessen so vertreten darf.
Und Putin
die Antwort
vertritt hier sie ist nicht. Ganz Putin klar vertritt nur seine eigenen
nein.
Interessen.
Die Antwort ist ganz klar nein. Wir haben auch deutlich als AfD-Bundestagsfraktion gesagt, es handelt sich um einen völkerrechtswidrigen Angriff, den wir auf das Schärfste verurteilen. Wir stehen nicht hinter diesem Krieg und wir stehen auch nicht hinter diesen Interessen, denn diese russischen Interessen, die da vertreten werden, die schaden unseren Deutschen.
Das soll die Fraktion ernsthaft gesagt haben, deren Vorsitzender gesagt hat, für ihn ist Putin kein Kriegsverbrecher. Und
lesen Sie das Papier aus Oberhof vom letzten Jahr.
Also da frage ich mich doch auch ehrlich gesagt, was Sie nur fürs Papier produzieren und was denn die richtigen Meinungen sind, die dahinter stehen.
Also ich habe es im Bundestag nicht gehört, Herr Wagener, genauso wie Sie. Wir haben im Bundestag eine solch klare Stigmatisierung dieses Krieges als völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von der AfD im Deutschen Bundestag nicht gehört. Das würde Ihnen auch Stimmen kosten und deswegen sagen Sie es nicht.
Und jetzt wollen wir Frau Schwalm aus Marburg zu Wort kommen lassen. Guten Morgen, Frau Schwalm.
Einen schönen guten Morgen.
Bitteschön.
Wir müssen den Frieden gewinnen und nicht den Krieg. Und ich finde, das bedeutet, dass man laut das sagen muss, was dem Frieden auch wirklich dient, nämlich Waffenstillstand. Und das bedeutet keinesfalls, dass die Ukraine kapitulieren soll. Nein, man kann einen Waffenstillstand absichern. Wir haben ganz viele Möglichkeiten und Mittel, UN, OSZE und so weiter. Ich möchte ganz kurz noch auf den Günther Verheugen verweisen, der vor wenigen Tagen in Berlin ein neues Buch mit anderen zusammen vorgestellt hat und eine neue Entspannungspolitik fordert. Weil Entspannung Politik den wichtigsten Grundwert verteidigt, nämlich den Grundwert des Lebens. Und deswegen kann es nur heißen, ja zum Frieden und Schluss mit Waffenlieferungen. Und lassen Sie mich gerade noch hinzufügen, dass wir unsere Friedensfähigkeit vielleicht auch besser hervorholen können, wenn wir den Mut aufbringen, unsere Fehler zu sehen. Verheugen hat ganz klar gesagt, er verbürgt sich dafür, dass Russland zugesagt wurde, dass es keine NATO-Osterweiterung geben wird. Das ist ein Versprechen gewesen, was ständig gebrochen wurde. Und es gibt viel, viel andere Hinweise.
Dazu würde ich gerne gleich was sagen.
Geschrieben hat uns Christian Fuchs. Natürlich braucht die Ukraine ferner umfangreiche Militärhilfe. Gleichwohl müssen wir der russischen Regierung eine goldene Brücke bauen, damit dieses furchtbare Leiden und Morden endlich endet. Langfristig könnten wir auf Russland als diplomatischen Partner, als Absatzmarkt und Rohstofflieferant nicht verzichten, sollten uns auch auf die Nach-Putin-Ära vorbereiten. Susanne Röther hat uns geschrieben, Olaf Scholz kündigte gerade an, er werde Putin demnächst anrufen und ihn auffordern, seine Truppen hinter ihre Position vom 24.02.2022 zurückzuziehen. Was bitteschön, fragt sie, ist daran Diplomatie? Diplomatie ist immer mit Angeboten an die andere Seite verbunden. Waldemar Essmann schreibt uns, meiner Meinung nach ist eine diplomatische Lösung unrealistisch. Selbst bei einem Waffenstillstand wird sich Russland nicht lange daran halten. Diese Zeit wird lediglich dazu genutzt, den nächsten Angriff besser umzusetzen. Eine Lösung des Konfliktes wird nur möglich, wenn die russische Bevölkerung mit den Folgen dieses Krieges konfrontiert wird. Und schließlich Karl-Heinz Kiekhöfer. Es muss endlich unter Vermittlung von China verhandelt werden. Russland kann man nicht besiegen. So, das sind Wortmeldungen von Hörerinnen und Hörern. Wir diskutieren jetzt noch 25 Minuten mit Robin Wagner von Bündnis 90 Die Grünen, mit Norbert Kleinwächter von der AfD und mit Jürgen Hart, CDU. Und zuletzt hatte sich Frau Schwalm aus Marburg gemeldet und auf Günther Verheugen verwiesen, der, wie Sie sagte, Frau Schwalm, Sie sind noch in der Leitung?
Ja.
Genau. Sie sagten, dass Verheugen Ihnen gesagt habe, es habe klare Zusagen gegeben, dass es eben keine Osterweiterung der NATO geben werde. Und darauf wollte jetzt Jürgen Hart kurz antworten.
Also es hat in diesem Zusammenhang ja schon eifrige Diskussionen gegeben. Es gibt auch immer wieder die Legende, dass die NATO Russland auf den Pelz drücken würde. Ich möchte an dieser Stelle sagen, es gibt eine klare Zusage Deutschlands, dass wir im Rahmen der Wiedervereinigung zugesagt haben, dass wir keine nicht-deutschen NATO-Truppen auf dem Gebiet der damaligen früheren DDR, man würde heute sagen Ostdeutschland, stationieren. Und daran halten wir uns auch. Das ist auch eine Zusage gewesen, die Deutschland aus freien Stücken geben konnte. Nur über das deutsche Hoheitsgebiet können wir jetzt auch sagen. Ich möchte trotzdem einfach mal alle Menschen, die glauben, es hätte solche Zusagen gegeben, mal fragen, wie plausibel sie das eigentlich halten, dass im Sommer 1990 die sowjetische Führung, die Führung der Sowjetunion, tatsächlich mit dem Westen darüber gesprochen hätte, so nach dem Motto, für den Fall, dass die Sowjetunion zerbricht und sich dann einzelne souveräne Staaten bilden und diese Staaten dann eines Tages sagen, sie würden gerne NATO-Mitglied werden, dann sagt ihr denen aber, sie dürfen das nicht werden. Ich halte das für total absurd. Zum Zeitpunkt der 2+4-Verhandlungen hat in der Sowjetunion niemand damit gerechnet, dass ein Teil der Sowjetunion eines Tages einmal Mitglied der NATO werden könnte. Allenfalls hat es mal vielleicht Gespräche gegeben, ob ganz Russland im Rahmen einer Weltfriedensordnung damals die Sowjetunion und dann später Russland an die NATO anschließt, unter anderen Vorzeichen. Ich halte es einfach für absurd zu glauben, dass solche Gespräche überhaupt, solche Themen überhaupt Gegenstand der Beratung waren. Und im Übrigen hätte Russland ja überhaupt dann nicht unterschreiben brauchen im November, Dezember 1990, also wenige Monate später, als die Charta von Paris mit genau diesen Prinzipien, Bündnisfreiheit, unter anderem Bündnisfreiheit und Sicherheit der Grenzen entsprechend abgeschlossen wurde. Also das ist ja auch absurd. Und das Dritte ist, wenn Putin selbst der Meinung wäre, die NATO sei eine Bedrohung für Russland, dann würde er diesen Krieg gegen die Ukraine so nicht führen. Er würde nicht aus anderen Teilen Russlands massiv Truppen abziehen. Da würden seine Generale ihm sagen, wir entblößen uns gegenüber der NATO, wir machen es, würden es der NATO leicht machen, uns anzugreifen. Nur weil Russland weiß, dass das nicht unsere Politik ist, dass die NATO niemals einen Angriff auf Russland starten würde, nur weil das so ist, kann er sich diesen Krieg überhaupt erlauben. Er selbst glaubt an diese Legende, die er leider auch in weiten Teilen der deutschen Öffentlichkeit über die AfD verbreiten lässt. Er glaubt selbst an diese eigene Legende nicht, denn sonst würde er diesen Krieg nicht so führen, wie er ihn gegenwärtig führt.
Frau Schwalm, hat Herr Hart Sie überzeugt?
Keinesfalls. Herr Hart möchte einfach nicht anerkennen, dass so viele Menschen, wie auch gerade für Heugen betonen, sie sind dabei gewesen, sie können sich dafür verbürgen, dass dieses Versprechen gegeben wurde. James Baker hat gesagt, not one inch eastwards. Und es ist zugesagt worden, dass sich die NATO nicht nach Osten erweitert. Und Russland hat im Übrigen immer gesagt, die ganzen letzten Jahre, die NATO-Osterweiterung ist für uns eine Bedrohung. Und wir haben überhaupt nicht darauf gehört. Der Egon Bahr konnte das noch. Ein Politiker wie Egon Bahr war in der Lage, die Interessen und die Befindlichkeiten der anderen Seite aufzunehmen. Er konnte die Perspektive der Russen sehen und auch verstehen. Heute ist das irgendwie total verschütt gegangen. Wir wollen einfach nicht mehr sehen, wie es den anderen geht. Wir brauchen aber die Bereitschaft, den anderen zu verstehen, sonst wird es keinen Frieden geben.
Frau Schwalm, sind Sie denn der Meinung, dass Putin die Interessen des russischen Volkes legitimerweise vertritt?
Wissen Sie was, ich lebe hier in Marburg, ich kann nicht jede Frage beantworten, aber ich weiß, dass dieser Krieg uns allen schadet. Wir haben hier unsere Klimaziele, die Tag für Tag verschossen werden. Das Land ist zur Hälfte zerstört, die Menschen müssen fliehen und jetzt diese Katastrophe mit dem Staudamm. Worin besteht die Hilfe für die Ukraine? Ist das die Solidarität, wie wir sie verstehen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dieser Krieg muss aufhören.
Darf ich nochmal, Frau Schwalm, nochmal zu dem zentralen Punkt zurückkommen? Es ist schon noch ein bisschen erstaunlich, dass es in einer so wichtigen Frage, wie der Möglichkeit der Ausdehnung, der Ostausdehnung der NATO, dass es da nichts schriftlich gibt, dass es überhaupt kein Dokument offenbar gibt, sondern sich alle auf irgendwelche mündlichen Zusagen verlassen. Das ist doch eher ungewöhnlich und spricht doch eher für die Legende, von der Herr Hart gesprochen hat.
Nein, das tut es nicht. Entschuldigung, das tut es überhaupt nicht. Aber damals war die Stimmung so, dass man überhaupt nicht im Ernst daran gedacht hat von der anderen Seite, dass es so etwas wie eine NATO-Osterweiterung geben könnte. Und der gute Gorbatschow, der war viel zu wohlwollend und vielleicht auch ein bisschen naiv. Der hätte drauf pochen müssen, dass das schriftlich festgehalten wird. Hat er nicht. Aber es gibt genügend Zeugen, die das immer wieder bestätigen. Dieses Versprechen ist gegeben worden.
Aber Frau Schwalm, es ist, ja. Ist doch von Gorbatschow der Vertrag, die Charta von Paris, unterschrieben worden. Also Russland hat doch wenige Monate nach den 2+4 Verhandlungen anerkannt, dass die Grenzen in Europa unverletzlich sind, also auch die Grenzen, wie wir sie heute kennen, und dass zweitens die Staaten auf friedliche Weise das Recht haben, sich frei zu entscheiden, ob und in welcher Weise sie sich Bündnissen anschließen, die keine Bedrohung für andere darstellen. Das ist ja auch Teil der Charta von Paris, dass das Einsatzes von Waffen gegen ein anderes Land in Europa ganz klar die Absage erteilt wird. Das ist die große Errungenschaft der Organisation für Sicherheit und Zusammenhalt in Europa. Das einzige Land, das das verletzt hat, ist Russland. 2008 in Georgien, 2014 Besetzung der Krim und entsprechende Einmischung in der Ostukraine und jetzt 2022 dieser Frontalangriff auf die Ukraine. Ich möchte Sie doch bitten, einfach dieses als Faktum anzuerkennen, dass niemand in Europa diese Charta von Paris auch nur im Ansatz gebrochen hat, außer Russland und ich sage außer Putin. Denn ich glaube nicht, dass das russische Volk, wenn es wüsste, was dort geschieht, dahinter stehen würde.
Herr Kleinwächter, und damit zu unserer...
Ich möchte auch gleich nochmal ein bisschen weiter das aufgreifen. Ich teile ja viele Grundüberlegungen der Herangehensweise von Frau Schwalm, aber ich komme zu gänzlich anderen Ergebnissen. Ich finde es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass wir die Interessen der anderen sehen müssen und die Augen dafür öffnen müssen. Aber bei der Frage der Mitgliedschaft in der NATO, glaube ich, müssen wir sehen, dass es gab ja niemals eine Werbekampagne oder irgendwas dergleichen der NATO, die gesagt hat, liebe Polen, liebe Balten, werdet alle Mitglied der NATO. Sondern was zu beobachten war in den letzten Jahren, ist, dass sich offenbar die Länder, die sich in der geografischen Nähe von Russland befinden, bedroht fühlen durch dieses Russland. Jetzt gerade ganz konkret sehen wir es bei Finnland und bei Schweden. Wir haben es im Baltikum gesehen, wir sehen es in Polen. Wenn man mit den Menschen dort spricht, ich war selber gerade in
Litauen und habe mit vielen Leuten gesprochen. Die haben diese Bedrohung sehr konkret vor Augen. Und insofern, glaube ich, müsste man auch, wenn man die Interessen der anderen sieht, auch einfach schauen, was wollen denn die Menschen in Mittel- und Osteuropa und woran liegt es, dass sie diese Angst haben? Und da würde ich mir ehrlich gesagt anstelle des russischen Regimes an die eigene Nase packen, statt immer zu sagen, andere sind schuld, weil sie Bündnisse ausdehnen. Also ich finde, da ist sozusagen muss man das Ganze umdrehen. Bei der Frage des Waffenstillstands, den Frau Schwalm angesprochen hat, das verstehe ich, diesen Wunsch, weil es ja suggeriert, als ob dann das Töten ein Ende hätte. Wir kennen alle die Berichte aus den besetzten Gebieten, die unter russischer Kontrolle in der Ukraine derzeit sind. Wir kennen die Berichte, wann immer ein Ort befreit wurde, über Folterlager, über Vergewaltigungen, über Verschleppung von Kindern, über Verstümmelung und all diese Dinge, über Mordkommandos, die durch die Gegend ziehen. Diese Berichte kennen wir. Das heißt, wir müssen uns ja nicht vormachen, auch wenn ich die Hoffnung total verstehe, dass bei einem Waffenstillstand in 20% des ukrainischen Territoriums, die von Russland noch besetzt sind, das aufhören würde, sondern genau dieses Morden würde weitergehen. In Cherson hielt es während der gesamten Besatzungszeit an. Da gibt es sehr gute Berichte darüber, bei denen man sich darüber informieren kann. Ich finde es schon richtig, den Ansatz der Entspannungspolitik aufzugreifen. Für mich hieße das allerdings zu schauen, aus der Phase stammt beispielsweise das Instrument der KSZE, heute die USZE. Und genau die Dinge, über die Herr Hart gesprochen hat, die Vereinbarung, die wir gemeinsam getroffen haben in Europa mit der Sowjetunion und dann in der Charta von Paris festgeschrieben mit Russland, dass wir keine Grenzen mit Gewalt verschieben, alles diplomatisch ausgehandelt, dass wir eine freie Bündniswahl haben und diese Dinge. Das sind wesentliche Grundlagen, die ausgehandelt wurden als Teile dieser Politik. Und ich glaube, das ist wichtig, das hochzuhalten. Und für mich heißt, aus unseren Fehlern lernen, heißt ein Aufarbeiten auch der deutschen Fehler, die wir mit Blick auf Russland in der Vergangenheit gemacht haben. Eine Blauäugigkeit, ich sag mal, die man am treffendsten unter der plakativen und dem plakativen Zitat von Gerhard Schröder mit Putin als lupenreinen Demokraten zusammenfassen kann, aber der sehr, sehr viele Menschen in Deutschland erlegen sind, dass wir das aufarbeiten und eine Osterweiterung unseres Bewusstseins vornehmen. Das ist eine Aufarbeitung unserer Fehler gegenüber Mittel- und Osteuropa, dass wir wahrnehmen, dass es östlich von uns noch mehr gibt als Russland und dass wir die Individualität von Ländern wahrnehmen und auch schauen, wie können wir diese Länder unterstützen, ihren Weg auch selbstständig zu führen und nicht immer auch eine ganze Weltregion von Russland herdenken. Und ich glaube, das aufzugreifen, da Zusammenarbeit herzustellen, das ist ein wesentliches Instrument. Dazu gehört für mich übrigens auch Fördern von Wiederaufbau und wirtschaftlicher Zusammenarbeit auch mit der Ukraine jetzt und auch mit einer Nachkriegsukraine. Ich finde, das sind ganz wichtige Brücken, die wir bauen müssen. Und ich nehme ehrlich gesagt auch die Stimmen wahr, weil ein Hörer eben auch sagte, Russland als Absatzmarkt. Ich sehe nicht, wie man mit diesem Russland wieder einen zurück zu normal machen kann. Aber ich sehe, dass die deutsche Industrie und die deutsche Wirtschaft ein großes Interesse daran hat, genau diese Osterweiterung des Bewusstseins auch nachzuvollziehen und sich neue Absatzmärkte und neue wirtschaftliche Kooperationspartner zu erschließen. Und ich finde, solche Dinge müssen wir ja auch mal aufgreifen und nicht immer alles nur vom Regime Putin herdenken.
Herr Kleinwächter, das sind jetzt schon die Hausaufgaben für die Zukunft, die Herr Wagner beschrieben hat. Der Ist-Zustand ist, wir haben einen in Europa, der sich an die regelbasierten Spielregeln nicht hält und nicht mehr halten möchte. Deshalb jetzt zur Frage der Sendung, wie kann man Putin stoppen?
Wir können Putin nicht stoppen, meiner Meinung nach. Wir können mit ihm versuchen, einen Frieden in der Ukraine zu erhalten. Und wir können versuchen, bilaterale und multilaterale Beziehungen auf einem niedrigen Niveau sicherlich, aber einigermaßen zu integrieren und wieder aufzubauen. Ich halte es für ein politisch nicht erreichbares Ziel, und das muss ich an dieser Stelle hier nochmal deutlich betonen aus pragmatischer Sicht, Putin in irgendeiner Weise aus dem Amt zu entfernen. Er sitzt in einem Land mit 17,1 Millionen Quadratmetern, er sitzt auf Nuklearwaffen und er hat zumindest laut aktuellen Umfragen ca. 85% der Unterstützung bei den Russen. Ob die jetzt glaubwürdig sind oder nicht, lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Und dann ist auch mein Appell an die ukrainische Seite, dieses Faktum zu erkennen und anders als eben Oleksiy Arostevich, der gesagt hat, wir dürfen Russland keine goldene Brücke bauen und auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise irgendwas zugeben, dann muss man auch an die Ukraine appellieren, dass sie sich an einen Tisch setzt mit diesem politischen Faktum, dass eben Russland und Putin ist, der eben so nicht entfernbar werden kann. Und dann muss ich auch, weil Herr Hart immer auf der Charta von Paris da immer abgehoben hat, sagen, ja, nicht alles, was rechtlich möglich ist, ist auch politisch klug. Und politisch klug wäre es jetzt, in der Tat, sich zusammen mit der Ukraine, sich zusammen mit Russland, so problematisch insbesondere Russland auch in der aktuellen Lage ist, sich zusammenzusetzen und sich einen Kopf zu machen über die zukünftige europäische mögliche Sicherheitsarchitektur und auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten, die damit verbunden sind. Wir kommen nur über die Diplomatie weiter, denn früher oder später, auch wenn noch viele tausende Panzer zusätzlich vernichtet worden sind, auch wenn viele hunderttausende Menschen gestorben sind, werden wir vor der gleichen Situation stehen.
Herr Hart, welche Folgen hätte es, wenn man diesen Krieg jetzt einfröre, das heißt auf eine Einstellung der Kampfhandlungen drängen würde und verbunden damit jetzt im Sinne von Herrn Kleinwächter versuchte, irgendein Gesprächsformat oder einen Dialog in Gang zu setzen?
Ich fürchte, dass ein Waffenstillstand in der gegenwärtigen Situation ausgerufen erstens nicht die Unterstützung der Ukrainer hätte. Das ist für mich allerdings ein ganz wichtiges Argument, denn es geht um ihr Land, es geht um ihr Volk. Und insofern sollten wir als Westen unsererseits nicht über die Köpfe der Ukrainer hinweg entscheiden. Ich glaube auch, dass ein solcher Waffenstillstand erstens die schrecklichen Folgen hätte für die Menschen, die weiter unter russischer Besatzung in der Ukraine leben müssten, die Robin Wagner beschrieben hat. Und zum Zweiten, dass es lediglich eine neue Luft zum Atmen für Putin und sein Regime gäbe, einen weiteren, noch energischeren Schlag vorzubereiten. Ich sage, wenn es nicht gelingt, den Ukrainern nicht gelingt, mit unserer Unterstützung Putin zu stoppen, werden wir früher oder später für noch ganz andere Fragen gestellt werden. Dann werden wir erleben, dass Georgien und Moldau unter Druck geraten bis hin zu einer Einnahme, dass dann Putin uns herausfordert und sagt, er möchte eine Landbrücke nach Kaliningrad, in das Rayon Kaliningrad, im Königsberg, was ja russisches Staatsgebiet ist, haben. Das würde über NATO-Territorium gehen, dann würde also die NATO direkt in Russland mit einer Konfrontation bedroht werden. Insofern können wir nur hoffen, dass die Ukrainer jetzt Erfolg haben. Am Ende glaube ich, dass zwei Szenarien möglich sind und vielleicht sogar wahrscheinlich, ohne jetzt sicher sein zu können, dass es so kommt, dass wir im Laufe des Jahres entweder erleben werden, dass jemand Putin im Kreml den Stecker zieht, weil man sieht, dass das gesamte Putin-Regime gefährdet ist, wenn Putin so weitermacht. Das wäre im Übrigen ja in einem Politbüro einer ehemaligen kommunistischen Partei der Sowjetunion längst der Fall gewesen, dass man einem Generalsekretär, der so viele Fehler macht, den Stecker gezogen hätte. Oder dass tatsächlich doch in Moskau disruptive Dinge geschehen, also dass tatsächlich etwas, wie es Erhebungen in Minsk gegeben hat oder eben auch in Kiew 2014 und davor, auch in Moskau gibt. Ich wage die kühne Prognose, dass zum Ende des Jahres Putin nicht mehr Präsident Russlands sein wird und dass am Ende des Tages wir zum Ende des Jahres auch vor eine politische Situation gestellt werden, in der alle Optionen bis hin zu einer engeren und guten Zusammenarbeit mit Russland für die Zukunft wieder da sind. Allein mit Putin an der Spitze, fürchte ich, wird das nicht zu erreichen sein.
Und in dem Zusammenhang aus Ilten jetzt ein herzliches Willkommen an Herrn Botor. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, grüße Sie.
Bitte schön.
Ja, vielleicht kann ich daran anknüpfen. Also mein Stichwort ist die UNO, weil die anderen Erwägungen, also wartet man auf einen Waffenstillstand oder gewinnt irgendwer den Krieg, heißt ja, dass erstmal die Handlungen noch weiterlaufen müssten. Die Gegenoption ist, verhandelt man? Ja, dann ist ja auch die Frage, mit wem verhandelt man? Ich glaube nicht, dass Putin zum Ende des Jahres nicht mehr Präsident ist. Und ich weiß auch nicht, ob das eine gute Nachricht wäre, wenn er morgen tot umfallen würde oder durch einen Putsch oder irgendwas beseitigt würde. Weil dann müssten wir ja mit vielen, vielen, vielen Generälen, die viele, viele Atomwaffen kontrollieren und nicht in unserem Sinne, sprechen. Deswegen fände ich es gut, wenn möglichst schnell man versucht, Putin diesen UNO, dass die besetzten Gebiete, wo jetzt am Rand oder in den Gebieten selbst Truppen sind, ukrainische, russische oder beide, dass diese Gebiete quasi neutral gestellt werden. Dass man also diese Entscheidung hat, wer gewonnen oder zieht sich wer zurück und gibt eventuell Verhandlungspositionen preis, dass man diese Frage vertagt dadurch. Verstehen Sie, wie ich das meine?
Ja.
Also und das UNO-Mandat, da reden wir ja auch, mit wem verhandelt man? Dann verhandelt man ja mit dem Sicherheitsrat, da ist natürlich Russland auch drin und wir haben diese Veto-Regel leider noch. Aber da Russland ja selbst Kriegspartei ist, kann man ja vielleicht mit der chinesischen Seite darüber sprechen, dass in so einer Frage, wo Russland selbst der Aggressor ist, diese Veto-Regel suspendiert würde. Das wäre jetzt eine sehr vielleicht steile These, aber ich meine, wir müssen ja groß denken, weil es ist ja auch ein großes Problem.
Herr Wagner, darf ich die Idee weitergeben? Rolle der UNO, also möglicherweise eine UN-Verwaltung des russisch besetzten ukrainischen Staatsgebiets?
Ja, das Problem im Sicherheitsrat
hat ja Herr Botor gerade gut geschildert, das Problem des Vetorechts, was es eben schwierig macht in solchen Situationen, wo ein ständiges Mitglied des Weltsicherheitsrats selber Aggressor ist, im Weltsicherheitsrat die entsprechenden Entscheidungen herbeizuführen. Die Frage, ob das Stimmrecht an der Stelle nicht greift, also ich bin jetzt da kein Experte für die VN-Regeln, meines Wissens nach ist das für Kapitel 7, also friedenserzwingende militärische Missionen, möglicherweise sogar der Fall, aber es ist nicht in den anderen Fällen der Fall, dass sozusagen das Vetorecht da nicht greift. Also insofern sehe ich beim Weltsicherheitsrat da ehrlich gesagt nicht die große Chance. Aber was wir ja haben, ist die UN-Generalversammlung. Und die UN-Generalversammlung hat mit sehr beeindruckender Mehrheit bereits zwei Resolutionen dazu gefasst. Und gleich in der ersten mit 141 Mitgliedstaaten von 193 gab es eine sehr deutliche Aussage der Generalversammlung, die ja dann das entscheidende Gremium da wäre an der Stelle, für einen Rückzug der russischen Truppen aus den besetzten Gebieten. Übrigens genauso wie auch der internationale Gerichtshof schon geurteilt hat, dass Russland die Aggressionen einzustellen hat. Also wir haben ja die Mechanismen, die werden halt nur nicht geachtet von Russland. Mhm. Und das, muss man sagen, ist ja auch ein riesiges Problem, dass wir ein ständiges Mitglied des Weltsicherheitsrates haben, des Gremiums, das verpflichtet ist, den Frieden in der Welt zu bewahren. Und dieses ständige Mitglied eine Tendenz dazu hat, Nachbarstaaten zu überfallen und jetzt hier an dieser Stelle in so eklatanter Weise sich gegen die europäische Friedensordnung richtet und so in eklatanter Weise völkerrechtliche Verträge über den Haufen wirft. Das ist schon eine hochproblematische Situation für den Weltsicherheitsrat und auch für die Russland.
Herr Kleinwächter, in dem Zusammenhang, Putin ist ja mutmaßlich für Kriegsverbrechen, für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und für das Verbrechen der Aggression verantwortlich. Das sind drei der vier schweren Verbrechen, die in den Zuständigkeitsbereich des Internationalen Strafgerichtshofs fallen. Und es gibt ja den entsprechenden Haftbefehl. Verhandlungen mit Putin und Ermittlungen gegen Putin. Inwiefern ist das gleichzeitig möglich?
Das muss gleichzeitig möglich sein, weil wir nur mit Präsident Putin, der entsprechend für Russland sprechen kann, zumindest im Moment, weiterkommen. Es muss letztendlich einen Verhandlungsfrieden und Verhandlungswaffenstillstand geben mit einer Entflechtung der Truppen, mit einer Entsendung in der Tat. Herr Motor hat ja sehr gut referiert, was wir auch in unserer Friedensresolution eingebracht haben, unsere Friedensinitiative, dass man sagt, wir senden UN- und OSZE-Truppen in diese Gebiete. Wir schauen auch, dass wir die Grenze überwachen und gewisse Dinge, wie beispielsweise die Entscheidung über Kiew oder über Saporischschja, die verschieben wir und sagen, das soll in 15 Jahren nochmal aufgerollt werden. In der Tat haben wir einen großen Konflikt, dass Präsident Putin sich gegen völkerrechtliche Regeln stark hinweggesetzt hat, sich vermutlich auch der Kriegsverbrechen schuldig gemacht hat, wie auch viele, viele führende Personen in der russischen Staatsführung. Es muss jetzt aber erst einmal um den Frieden gehen. Und danach um eine potenzielle Aufarbeitung, denn es muss ganz klar sein, diese Kriegsverbrechen werden nur geahndet werden können, wenn tatsächlich ein Präsident Putin eben nicht mehr Präsident wäre. Und das sehe ich im Moment alleine aus machtpolitischen Fakten nicht kommen. Mhm. Wir müssen den Frieden an erste Stelle stellen und dann das Weitere behandeln, so schmerzhaft das auch ist. Aber die völkerrechtliche, internationale Ordnung geht immer nur dann, wenn alle diese Ordnung teilen.
Das sehen wir unterschiedlich in der Runde. Herr Hart, vielleicht zum Abschluss noch die Frage, wie kann die langfristige Unterstützung der Ukraine durch den Westen gesichert werden, wenn sich dieser Krieg, Putins Angriffskrieg, jetzt zu einem langwierigen Stellungskrieg entwickeln sollte?
Ich glaube, dass wir davon ausgehen dürfen, dass die aktuelle Situation in der Ukraine auch das Volk geeint hat, dass es auch das Volk hinter die Ziele klarer geschart hat, zum Beispiel Richtung Europäische Union zu gehen. Ich finde, dass die Europäische Union eine große Chance hat, jetzt nicht nur beim Wiederaufbau, sondern auch im Blick auf die wirtschaftliche Verflechtung mit der Ukraine mächtige Schritte voranzugehen. Eine Mitgliedschaftsperspektive ist ja klar ausgesprochen worden. Das kann man nicht über das Knie brechen, aber man kann natürlich bereits heute wichtige Schritte nehmen, nämlich zum Beispiel, dass man den Zustand, den wir im Augenblick haben, dass zwischen Ukraine und der Europäischen Union faktisch eine Freihandelszone besteht, dass wir den auch nach diesem Krieg fortsetzen oder in einer Situation, wie sie sich vielleicht nächstes Jahr oder Ende diesen Jahres abzeichnet. Ich glaube zum Zweiten, dass wir klar den Verbrecher benennen müssen. Das ist Putin. Ich erwarte, dass die südafrikanische Regierung für den Fall, dass Putin tatsächlich nach Südafrika zum BRICS-Gipfel reist, den Haftbefehl des Strafgerichtshofs entsprechend vollzieht. Südafrika hat die entsprechenden Ressourcen Resolution mit unterschrieben. Putin darf sich nicht in Südafrika frei bewegen dürfen. Er ist angeklagt wegen der Mitwirkung an dem Verbrechen der Kinderverschleppung aus der Ostukraine. Da bin ich sehr gespannt, wie die südafrikanische Regierung, die ja diesen BRICS-Gipfel abhalten wird und Putin eingeladen hat, damit umgeht. Ich glaube, insgesamt müssen wir klar sein, es gibt einen Unterschied zwischen Putin und Russland. Das russische Volk ist nicht unser Gegner, sondern das Putin-Regime.
Dank für die Diskussion unseren Hörerinnen und Hörern und den Gästen, den Bundestagsabgeordneten Jürgen Hart, CDU, Norbert Kleinwächter, AfD und Romy Wagener, Bündnis 90 Die Grünen.